Das ist jetzt der letzte Talk im Jahr 2023. Wurde schon erwähnt, wir hatten ja das ganze Jahr recht viele Talks. Wir versuchen es immer regelmäßig zu machen und da auch von unserem Wissen auszuteilen. Normalerweise haben wir externe Gäste geladen. Heute mal ein interner Talk von uns beiden. Auch für 2024 haben wir schon sehr viel in Planung. Deshalb hier schon mal gleich der Aufruf, wer es noch nicht getan hat, gleich für unseren Newsletter anmelden. Das Programm wird dann bald ausgeschickt im neuen Jahr. Und Isabella, du kannst uns ein bisschen was erklären. Was ist überhaupt die Sydney Nation Place? Wo waren wir da?
Ja. Also die Sydney Nation Place Global ist eine von mehreren Veranstaltungen. Es ist, findet jedes Jahr Anfang November in London statt, ist eine hervorragende Zeit, um nach London zu fahren. Wir hatten keinen oder kaum Nebel, aber es war schon sehr kalt. Und es sind über 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt, darum heißt sie auch Global. Es geht viel um die Themen Place Branding natürlich, aber auch um Marketing, Investment, Entwicklung. Und es sind sehr viele Leute dort, die aus den Gemeinden kommen oder von Ländern, von Regionen und von Städten und ein paar Agenturen, die sich halt auch auf Markenentwicklung spezialisiert haben, beziehungsweise viele dieser Regionen und Städte auch schon unterstützt haben und die ihre Cases dort vorstellen. In Summe waren es 30 Vorträge, auch Breakout-Sessions und Diskussionsrunden. Die Diskussionsrunden waren wirklich, wirklich fein, wenn man sich mit einer überschaubaren Anzahl an Menschen, also so mit 7, 8 Leuten wirklich vernetzen konnte und Erfahrungen austauschen konnte. Und der Abschluss sind immer die Awards. Man konnte in, ich weiß es glaube ich gar nicht, 10, 8 Kategorien einreichen, wo die besten Projekte weltweit dann ausgezeichnet werden. Und Sydney Nation Place hat auch regionale Konferenzen eben in Großbritannien, auch in den USA und auch in Asien, und in Planung ist eine Konferenz in Australien. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir in den ersten Case ein. Klaas?
Genau, wir haben halt aus diesen 30 Vorträgen und Diskussionsrunden, die es da gab, haben wir jetzt uns die besten Stücke rausgesucht, die wir euch hier heute präsentieren wollen. Und fangen gleich mal an mit einem Thema, was, glaube ich, recht viele beschäftigt, auch gerade kleinere Orte und Gemeinden, wo wir alle nicht drum rumkommen. Und das ist das Thema Talent Attraction, also wie wir Talente, wie wir Fachkräfte anziehen und unseren Ort für Fachkräfte attraktiv gestalten. Und da gab es einen sehr interessanten Vortrag von Steve Duncan von C-Studios. C-Studios ist eine Beratungsagentur, die sich hauptsächlich an regionale Entwicklungsagenturen richtet oder Wirtschaftsagenturen, also ähnlich wie jetzt in Wien zum Beispiel die Wirtschaftsagentur Wien. Also mehr so die ökonomische Seite vom Place Branding sich anschaut und damit beschäftigt. Und die haben zum Beispiel Kunden, wie wir sehen es hier, Zürich, Philadelphia, Northern Virginia, also wirklich auch Regionen, die ja bekannt sind für eine recht starke Wirtschaft. Den Rapport, um den es hier geht, kann man sich auch runterladen, wenn ihr nochmal die ganzen Hintergrundinfos selber auch euch anschauen wollt. Im Bild ist jetzt unten rechts ein QR-Code zu sehen, über den ihr direkt zugreifen könnt. Ansonsten wird später auch, wenn wir die Nachlese publizieren von diesem Talk, der Link da enthalten sein. Auf der Slide links steht da auch nochmal. Ansonsten auf der Website von C-Studios kann man da, glaube ich, auch recht leicht hinfinden. Was die gemacht haben, ist, die haben eine recht umfangreiche Studie durchgeführt mit über 650 Befragten in der EU und nochmal von einer Partneragentur ca. 1000 in den USA. Und die Resultate sind sehr deckungsgleich. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass es halt die gesamte Menge hier mitspielt. Für die EU waren da TeilnehmerInnen aus Dänemark, Spanien, Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweden, Großbritannien und der Schweiz dabei. Mit einem Schwerpunkt natürlich klar auf die arbeitende Bevölkerung, also 20 bis 40 Jahre, ungefähr im Schnitt 50-50 Männer und Frauen. Und von den Befragten hatten ca. 60% einen Abschluss auf Bachelor-Niveau oder höher. Also ein recht gutes Bild, glaube ich, von den Talenten, die man anziehen möchte. Bei dem Abschluss muss man natürlich bedenken, es sind ja auch einige Befragte dabei, die gerade noch studieren, daher noch keinen Abschluss vielleicht haben. Wie funktioniert das jetzt, wenn man selber nach einem neuen Job sucht und vielleicht überlegt, vielleicht will ich irgendwas Neues probieren? Da haben wir natürlich einmal den ganz klassischen Sales Funnel, das werden viele von euch schon kennen. Irgendwo ist ein Trigger, der auslöst, jetzt muss was Neues passieren. Und danach durchläuft man da so verschiedene Stages. Zum einen halt die Awareness, ich kenne einen Ort, der vielleicht jetzt für mich als neuer Arbeitsplatz in Frage käme. Dann habe ich ein konkretes Interesse, wo ich mich mehr informiere. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ich will jetzt mehr erfahren. Was sind die Pros und Kontras? Dann geht's los und ich entwickle ein konkretes Bedürfnis, was zu machen. Ich plane den Umzug, ich bewerbe mich, ich mache alles klar. Und am Schluss soll das Ganze natürlich in einer Action resultieren. Also da, wo ich dann wirklich eine Handlung ausführe. Ich fange den neuen Job an, ich ziehe um in den neuen Ort. Und die haben sich jetzt angeschaut, was sind denn normalerweise diese Auslöser? Was bewegt Leute, einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, an einen neuen Ort dafür zu ziehen? Und ganz klar oben war, bessere Lebensqualität ist weit, weit vorne gewesen als der Grund, warum Leute einen neuen Ort sich suchen. Was das genau heißt, das ist natürlich ein schwammiger Begriff, bessere Lebensqualität, ja. Da kommen wir später noch drauf ein. Kurz vorher noch zwei andere Gründe, die jetzt im Vergleich gar nicht so hoch bewertet aussehen, aber trotzdem sehr wichtig sind, glaube ich. Und zwar das eine ist halt die Tatsache, dass eben Remote Work, die Möglichkeiten vom Homeoffice und Hybrid einem neue Möglichkeiten geben, vielleicht von einem anderen Ort zu arbeiten als bisher, weil man nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss. Und gerade da ist natürlich eine große Chance auch für kleinere Orte, die halt eben eine ganz andere Lebensqualität bieten können als jetzt die große Stadt. Auch mehr Platz zum Wohnen, leistbaren Wohnraum bieten können. Auch das beides Punkte, die immer wieder viel genannt wurden. Da auch Fachkräfte anzuziehen auf jeden Fall. In Deutschland sind es ca. 50% der Wissensarbeiter, in UK sogar 75%, die bereits jetzt entweder hybrid oder komplett im Homeoffice arbeiten. Das ist nicht was jetzt erst noch in der Zukunft passiert, das ist schon ein Trend, der ganz stark ausgenutzt wird. Und das Zweite, was glaube ich auch für uns ganz interessant ist, diese klare Abtrennung, das hier sind Touristen, das hier sind Fachkräfte, die gibt es einfach nicht. Jemand, der als Tourist zu mir in meinen Ort kommt, der kriegt einen Eindruck, der ganz wichtig ist für seine späteren Entscheidungen. Und ja, 13% klingt jetzt nicht nach so der großen Zahl, aber wenn man bedenkt, wie viele Leute natürlich in Europa reisen, das ist ein riesiger Reisemarkt, dann sind das trotzdem circa 300 Millionen Auslandsreisen, das ist ein ganz großer Teil von Leuten, die ihren ersten Eindruck von dem Ort auf einer Reise gemacht haben und danach aufgrund dieses Eindrucks dann umgezogen sind. Also da sollte man gar nicht so klar abtrennen, sondern schon gleich vermuten, versuchen, ein rundes Bild seiner Stadt zu präsentieren. Wenn es dann an die mehr konkreten Faktoren geht, dann sind da so Sachen wie die Sicherheit, die Lebenshaltungskosten, Sachen wie Gesundheitsversorgung. Das sind alles Faktoren, da brauchen wir in Österreich uns zum Glück nicht zu viel Sorgen machen. Da ist jeder Ort eigentlich recht gut dabei. Wo wir natürlich eingreifen können, gerade auch im Bild, das wir nach außen präsentieren, ist Welcoming Friendly Local Population. Also Gibt es eine gewisse Willkommenskultur im Ort? Fühlt man sich da als Neuankömmling willkommen? Das sind vor allen Dingen auch Faktoren, die gerade dann bei den etwas älteren Fachkräften sehr wichtig werden. Man sieht es hier in der Gruppe 50 bis 60. Ist das sogar der allerwichtigste Punkt, den Leute nennen? Natürlich bei den Jüngeren dann eher sowas wie Wohnkosten. Aber auch in der Gruppe ab 40 ist es bereits das zweitwichtigste, was genannt wurde. Eben die freundliche Umgebung, dass ich mich willkommen fühle. Ganz lustig noch an der Seite, gerade bei den IT- und Tech-Talenten ist es so, dass die wesentlich mehr Wert legen auf Kultur, Unterhaltung, Nachtleben als alle anderen Fachgruppen. Ja, aber gerade dieses sich willkommen fühlen, die freundliche Umgebung, wie kann man das rüberbringen? Und eine Sache, die da ganz sicher ist, ist, was auf jeden Fall funktioniert, Erfolgsgeschichten. Also, dass ich Leuten präsentiere, hier sind bereits Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie du, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie du, Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Und die finden das hier bereits voll super. Das haben 73% der Befragten gemeint. Das finden die enorm wichtig, zu wissen, dass es da halt Leute gibt, die sind wie ich. Eben auch Leute, mit denen man vielleicht dann schon Kontakte knüpfen könnte, neue Freunde finden kann. Also Erfolgsgeschichten auf jeden Fall was man mit bedenken sollte in seinem Marketing an Talente. Wo findet man diese Erfolgsgeschichten? Na klar, heutzutage der erste Kontakt ist online. Alle researchen zuerst im Internet und gleich danach auch Social Media, recht großer Teil. Aber auch der persönliche Kontakt. Also viel ist Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben hier im Graph als First-Hand-Experience. Das wäre eben sowas, ich war schon mal da, vielleicht als Tourist und habe den Ort einfach cool gefunden. Aber ganz klar natürlich, wie gesagt, der Online-Präsenz ist enorm wichtig. 75% der Befragten gaben an, dass es für sie enorm wichtig war, dass es eine Landingpage gab, eine Seite, wo sich der Ort präsentiert, gerade speziell im Hinblick auf Talente, wo alle wichtigen Informationen für jemanden, der dorthin ziehen will, zusammengefasst sind, alle wichtigen Formulare vielleicht sogar, dass man eine Anlaufstelle hat online. Und ansonsten Social Media, da ein bisschen überraschend, Facebook lebt. Also ja, ich falle selbst schnell in die Falle, dass ich glaube, oh, naja, Facebook, puh, da sind doch irgendwie jetzt nur noch alle über 60 und posten seltsame Verschwörungstheorien. Nein, Facebook lebt. Es ist tatsächlich so, dass bei allen, die hier in der Studie geantwortet haben, Facebook trotzdem noch ganz oben rauskam, wenn es darum ging, welche Social-Media-Plattformen ihren Eindruck von einem Ort am meisten beeinflussen. Facebook als nächstes erst auf Platz 2, Instagram. Und lustigerweise auch, wenn sie nach Jobmöglichkeiten suchen, Facebook, Instagram, YouTube, sogar noch vor LinkedIn da aufgetaucht. Also da auf jeden Fall auch was man mitnehmen kann für seine eigene Werbung. Nicht auf Facebook vergessen, es ist tatsächlich ein wirklich sehr nützlicher und noch sehr lebendiger Kanal, auch bei Themen wie Talent Attraction, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde.
Gut, also wenn es zu dem Case von Klaas unmittelbare Fragen gibt, einfach jetzt am besten mit Hand heben, sonst würden wir zum nächsten weitergehen. Ich sehe gerade keine gehobene Hand, gut, dann mache ich weiter. Ein Case, den ich besonders erfrischend gefunden habe, obwohl er wenig Neues bietet, war Den Haag, die nach einem Markenprozess mit ähnlichen Dingen, die auch beim Klaas schon vorgestellt wurden, die haben sich dazu entschieden, das Place Branding ganz, ganz bewusst auch nach innen für die eigene Bevölkerung zu nutzen. Der Vortrag war von zwei Vertretern von Den Haag, Luke oder wahrscheinlich Luke Hellemann, der ist bei der Stadt beschäftigt und ist Program Manager für City Branding. Und dann war von der Destination Marketing Organization von Den Haag noch die Jolanda von Witzenburg dabei und die haben ihre Stadt und das, was sie mit ihrer eigenen Marke gemacht haben und mit dem Place Branding vorgestellt. Grundsätzlich ist es so, dass Den Haag, uns wurde gezeigt, wo es genau liegt, weil meistens weiß man es nicht so. Es ist die drittgrößte Stadt in den Niederlanden, also nach Amsterdam und Rotterdam. Und was besonders wichtig ist zu betonen, dass es dichter besiedelt ist sogar als die Greater London Area, aber auf alle Fälle dichter besiedelt ist als die Amsterdam oder Rotterdam Region, also in den Niederlanden wirklich sehr dicht besiedelt. Das liegt einerseits darum, dass es ans Meer grenzt, also direkt am Meer liegt, und durch die umgebenden Städte bleibt dann halt nicht mehr viel Platz, sich auszudehnen. Grundsätzlich ist es so, dass Den Haag eine sehr hohe Lebensqualität weltweit aufweist in Rankings. Zahlen und also wirkliche Wertungen habe ich nicht gefunden. Und es ist der Regierungssitz der Niederlande. Der Königshof ist dort angesiedelt und international ist der Strafgerichtshof, also der internationale Strafgerichtshof dort verortet. Und es ist eine sehr durchmischte Bevölkerung, weil, also erstens durch die internationalen Organisationen, aber auch viele Studierende und natürlich auch Arbeitskräfte, die nicht direkt aus den Niederlanden sind. Und es ist für Touristen ein Anziehungsort, eben dadurch, dass es wirklich ein Seebad ist, Strandzugang hat. Die Herausforderungen, die Den Haag hat, ist erstens, dass es immer mehr Zuzug geben wird. Auch die Prognosen auf die kommenden Jahre gehen noch von weiteren 100.000 Einwohnern aus zu den jetzigen 560.000. Und damit wird der Anteil derer, die schon immer in Den Haag gelebt haben, immer geringer. Und also die Durchmischung und der Zusammenhalt wird immer schwieriger. Also dieses schnelle Wachstum ist etwas, was der Bevölkerung in Den Haag große Sorgen bereitet. Auch, dass es ein sehr durchmischter internationaler Zuzug ist und gerade die Alteingesessenen, wenn man das mal einfach so sagen darf, haben halt ein bisschen Angst vor dem Verlust der Identität. Und wie fast überall ist Change etwas, was Angst machen kann, vor allem wenn er sehr schnell vor sich geht. Das spiegelt sich auch wieder in den Umfragen, die sagen, bist du stolz auf deine Stadt? Obwohl Den Haag eine höhere Lebensqualität aufweist als zum Beispiel Rotterdam, ist der Zustimmungsfaktor, ja, ich bin stolz auf meine Stadt und ich kann mich für meine Stadt begeistern, nur bei 59%, während Rotterdam 75% aufweist. Und das ist etwas, was sich die Stadtverwaltung und die Stadtmarketer zu Herzen genommen haben und versucht haben, das auch zu ändern. In der Positionierung der Stadt beim Herausfinden der eigenen DNA sind sie in zwei Schritten vorgegangen. Das eine sind emotionale Komponenten, die Moodsetters, und das andere die Image Definers, also die Gegebenheiten, die wirtschaftlichen und die Gegebenheiten in der Stadt und auch das, was die Stadt anziehend macht, auch für Touristen. Und wie man schon an der Herzform erkennt, gab es bei der Positionierung, die im Übrigen jetzt nicht von oben aufgesetzt wurde, sondern so wie die Stadtmarkenprojekte ablaufen und mit Fokusgroups, mit Befragungen der Bevölkerung und durchgeführt. Und da haben sich sechs Key-Faktoren, also sechs Leitwerte herauskristallisiert. Das eine ist Urban on a Human Scale, das heißt, es ist eine städtische Umgebung, aber es gibt diese bekannten Kretzeln, die durchaus noch Urbanes hat. Es ist relativ viel Grün, man kennt seine Nachbarn und das ist wichtig. Das zweite, Entschuldigung, unser Forschermonitor ist abgefahren. Die Vielfalt, also gerade diese Durchmischung der vielen Nationalitäten, wurde interpretiert und wird versucht hervorzuheben, dass es Buntheit ist, dass das Ganze erfrischend ist und dass die auch alle zusammenarbeiten. Und Und was es auch stark gibt, ist ein Sozialleben. Also es gibt viele Vereine, es gibt Fußball, es gibt Sport, und die Leute kennen einander, zumindest in den näheren Umgebungen. Die Image Definers sind relativ leicht zu identifizieren gewesen. Das ist, also sie nennen sich die City of Peace and Justice, eben durch den Internationalen Strafgerichtshof. Sie sind die City by the Sea, eben durch das Seebad. Gleichzeitig ist das nicht nur touristisch und Freizeit, sondern dort entstehen auch viele Projekte, die sich zum Beispiel mit nachhaltiger Energiegewinnung auseinandersetzen. Und sie sind auch Seat of Government, und das haben sie ganz sympathisch gelöst, dass es also nicht nur Beamte dort gibt, sondern das ist auch genau der Ort, wo man protestieren gehen kann, wenn einem etwas nicht passt, weil die Regierung sitzt in dem Ort. Und diese Positionierung ist nach außen hin schon einige Zeit auch kommuniziert worden. Aber wie gesagt, um die Begeisterung der eigenen Bevölkerung zu wecken, haben sie überlegt, was sie machen können. Und das eine ist, also die Strategie ist generell, mit diesen Leitwerten zu arbeiten. Die Stadtverwaltung kümmert sich darum, dass bei Förderungen zum Beispiel oder bei Stadtentwicklungsprojekten, bei sozialen Initiativen, die gestartet oder unterstützt werden und natürlich auch im eigenen Marketing, diese Leitwerte immer im Fokus sind und eine Schleife gehen, ob sie denen auch entsprechen. Was hier noch vielleicht zu erwähnen ist, dass die emotionalen Werte jetzt keine besonders originellen Dinge sind. Also es sind so, ja, hat eigentlich eh jeder, das geben sie auch zu, aber sie sagen, gerade weil es so emotional ist und weil das den Dingen entspricht, die der eigenen Bevölkerung wichtig ist, muss man das im Branding, in der Marke, im täglichen Leben einfach auch mittragen. Weil nur wenn ich in der Stadt mich wohlfühle und eben der eigene Ambassador sein kann, wie wir auch schon gesagt haben, dann kommen andere und werden auch andere leichter, schneller willkommen geheißen. Und sie haben drei Beispiele, wo sie den Marketingauftritt dann hergenommen haben und sozusagen nach innen gewandt haben. Das eine ist die Plattform, die heißt Stories of Purpose. Die ist auch eher im Wirtschaftsagenturbereich angesiedelt, wo verschiedene Initiativen mit Sinn, also sei es Nachhaltigkeit, sei es sozial, auf einer digitalen Plattform vorgestellt werden, mit Videos, mit Fallbeispielen. Die haben recht viele Zugriffe auch gehabt, international. Und dann sind sie irgendwie draufgekommen, in der eigenen Stadt kennt das niemand. Also haben sie Veranstaltungen organisiert, wo man genau diese Fallbeispiele öffentlich halt auch präsentiert hat, die Videos hergezeigt hat. Und dadurch schon mal ein bisschen, das findet in unserer Stadt statt, ist ja eigentlich ziemlich cool, was es alles gibt. Ein zweites Beispiel ist die sogenannte Embassy of the Hague. Da haben sie mit 120 Freiwilligen begonnen, die sich in die lustigen grünen Gewänder werfen und wirklich einfach Besucher willkommen heißen. Es sind alles Freiwillige. Es gab am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, da eine gute Durchmischung zu finden. Aber das ist mittlerweile ganz gut angekommen. Also weil auch viel Studierende mitmachen. Also nicht nur Pensionisten oder ohnehin irgendwie im Fremdenverkehr Tätige. Und es ist immer mit so ein bisschen einem Augenzwinkern, wenn man von jemandem in Grün angesprochen wird und gefragt wird, kann ich dir die wichtigsten Dinge oder kann ich dir das zeigen, was mir besonders an meiner Stadt gefällt. Ist eine ganz charmante Geschichte. Und meine Lieblingsmaßnahme, die sie gestartet haben, nennt sich The Hague Pearl, also vom Vermeergemälde mit dem Perlenohrring. Das ist an sich eine Auszeichnung, die es schon länger gibt für Unternehmen, eher für kleinere, also für die eine besondere Leistung erbracht haben oder auch kleine Familienunternehmen. Und im letzten, also im Heuer, bei der letzten Verleihung, ist das erstmals so gemacht worden, nicht, dass sich die Unternehmen selbst melden konnten und nominieren konnten, sondern die Bevölkerung wurde gefragt, hey, welches kleine Unternehmen in deiner Umgebung hat irgendetwas gemacht, was super ist. Mein Lieblingsbeispiel ist es, weil ich schon mit einigen von diesen von Wettbewerben zu tun hatte und auch dafür arbeiten durfte. Und das ist wirklich ein charmanter Ding. Erstens muss man sich nicht selber, wie soll ich sagen, ins Licht stellen. Man wird von anderen nominiert und man erfährt dadurch auch, wenn man in der Bevölkerung ist und aufgerufen dazu ist, jemanden zu nominieren, erfährt man auch, was es eigentlich alles gibt. Das Ganze wurde dann natürlich noch öffentlich dargestellt. Es gibt ein City Radio, wo die Nominierten auftreten konnten, natürlich über Social Media. Die Auswahl war dann so, dass es einerseits eine Fachjury gab mit Hearings und aber auch ein öffentliches Voting. Also die Bevölkerung konnte da auch wieder mitstimmen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Weg, solche eigentlich nicht so, wenn man sagt Wirtschaftsauszeichnung, denkt man sich, was macht die Bevölkerung damit? Und gleichzeitig führt es dazu, die Aufmerksamkeit auf die Erfolgsgeschichten in der Stadt zu legen. Danke.
Wirklich ein sehr, sehr sympathisches Projekt, finde ich. Und eben etwas, was man echt nicht vergessen darf, dass halt so Stadtmarken und Place-Branding-Projekte eigentlich immer auch eine Wirkung nach innen haben. Finde ich sehr gut gelöst. Gibt es da schon Fragen jetzt ganz konkret hierzu? Dann können wir die kurz einschieben. Ansonsten mache ich gleich weiter.
Mit meinem Lieblings.
Gut, ja. So. Also eines der Leitthemen heute, was sich eigentlich was sich durch viele Talks durchgezogen hat bei der City Nation Place, war das Thema der Messbarkeit. Ja, ich meine, Marketing, Branding, das sind alles so sehr schwammige Geschichten. Aber natürlich, ihr alle da draußen, ihr sitzt auch in Positionen, wo ihr rechtfertigen müsst, okay, wofür geben wir hier eigentlich Geld aus? Was bewirkt das? Wir haben jetzt die und die Kampagne gemacht. Was ist passiert? Oder halt ja eben noch schwammiger. Na super, jetzt haben wir eine neue Marke und was machen wir damit? Ja, eben. Und wie wirkt es eigentlich aus? Und da gibt es jetzt eine recht umfangreiche Studie dazu von einer Firma, die heißt Bloom Consulting. Jetzt nicht erschrecken bei der nächsten Folie. Ist ein sehr, sehr intensiver Typ. José Torres von Bloom Consulting, der CEO von Bloom Consulting, einer der Mitbegründer und wirklich eine Koryphäe schon im Place Branding. Bloom Consulting ist eine der ersten Firmen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Sicher auch ein Stück weit eine Inspiration für uns gewesen. Die machen eine sehr, sehr fundierte Arbeit, haben selber auch sehr viele Modelle entwickelt und Prozesse zum Thema Place Branding. Haben inzwischen Büros in Madrid, London, Lissabon, Sao Paulo und Paris. Also kein kleiner Player und haben eben diese Studie jetzt über mehrere Jahre schon durchgeführt. Es wurde letztes Jahr schon mal angeteasert bei der vorherigen Konferenz und inzwischen sind jetzt die ersten Resultate da, die sie präsentieren konnten. Innerhalb der nächsten paar Monate werden dann auch die entsprechenden wissenschaftlichen Papers dazu publiziert und auch ein umfassender Rapport nochmal. Da lohnt es sich also nochmal die Augen offen zu halten. Wissenschaftlicher Report, habe ich schon gesagt. Das Ganze ist entstanden in Zusammenarbeit mit drei Universitäten und Professoren und Researchern von diesen Institutionen, dann eben Bloom Consulting als Projektleitung und auch in Zusammenarbeit mit der City Nation Place, die halt da auch logistischen Support gestellt haben, Kontakte und so weiter. Der Hintergrund dazu ist ein recht umfangreiches Datenset. Es gibt also mehr als 70 Länder und Städte, die zu verschiedenen Punkten in diesem Projekt mit dabei waren und ein recht breites Bild zeigen. Es wurde ein eigenes Bewertungsmodell dazu entwickelt und auch entsprechend wissenschaftlich abgesegnet. Das ist also nicht alles irgendwas, was sie sich aus den Fingern gesogen haben und mal eben so in den Raum gefühlt haben, sondern das basiert wirklich auf fundierten Daten. In den Teil möchte ich jetzt aber gar nicht so viel eingehen, das kann man dann eventuell noch nachlesen. Was uns interessiert, sind natürlich die Outcomes von dem Ganzen. Und da wurde ganz klar festgestellt, auch mit wirklicher Signifikanz, gerade beim ersten Eindruck, wir denken wieder zurück an so einen Sales Funnel, ist es unglaublich wichtig, was einfach unser Bauchgefühl sagt, die generelle Auffassung von einem Ort spielt ganz klar mit rein in meinen Willen, dort zu investieren, dorthin zu reisen, eventuell dorthin zu ziehen. Das kann man hier am Graph sehr schön sehen. Hier sehen wir es gerade mit Ländern. Es trifft genauso auf Städte zu. Und es sind tatsächlich 86%, die unsere Wahrnehmung von einem Ort ausmacht. Klar, das ist jetzt in dem Sinne nicht weiter überraschend, das haben wir uns alle gedacht, aber das so wirklich in Zahlen gepackt zu sehen, auch wie viel das eigentlich ausmacht gegenüber so rein praktischen Faktoren, ist schon recht überraschend und recht beeindruckend, finde ich. Wenn man dann konkreter wird, also weiter runter im Sales Funnel geht, jetzt möchte ich wirklich was machen, sind es immer noch 26% im Durchschnitt. Die anderen 74% sind dann eben die ganzen praktischen Faktoren. Da geht es dann um, ja, was ist denn die ökonomische Lage, was ist denn die Sicherheit, was für Möglichkeiten gibt es tatsächlich, Steuern und so weiter, Infrastruktur. Aber trotzdem noch ein gutes Viertel von unserer wirklichen konkreten Entscheidung, irgendwo zu investieren, irgendwo hinzureisen oder irgendwo hinzuziehen vielleicht, ist einfach davon beeinflusst, was ist unser Eindruck, was ist unser Bild von einem Ort. Und das ist ja gerade der Teil, diese 25%, die wir mit unserer Arbeit im Marketing, mit unserer Arbeit im Branding beeinflussen können. Genau, und was man vor allen Dingen auch merkt, das lohnt sich. Das kann man in Geld umrechnen. Sie haben hier das Beispiel gebracht von Ägypten. Wenn die sich nur 0,1 Punkt auf dieser Skala in der Bewertung nach oben bewegen, würde das zum Beispiel für den Tourismus bedeuten, dass sie 12% mehr Einnahmen haben. Einfach nur dadurch, dass halt die generelle Auffassung von Ägypten als Land minimal sich verbessert hat. Was heißt das jetzt in konkreten Zahlen ausgedrückt? Eine Verbesserung um 0,1 Punkte. Das heißt für den Tourismus im Durchschnitt gesehen auf alle Länder und Städte über 1 Milliarde US-Dollar mehr Einnahmen, über 1,45 Milliarden US-Dollar ausländische Investments dazu oder einen Zuzug von 230.000 Arbeitskräften. Na klar, das sind jetzt Skalen, das ist mehr auf Länder und große Metropolen bezogen, aber diese Steigerung auf der Skala, das gilt natürlich genauso für kleinere Orte. Und ich finde vor allen Dingen die Zahl, die man sich merken sollte, hier diese 26%, das ist wirklich beeindruckend, dass so viel von wirklich den konkreten Handlungen, den konkreten Entscheidungen, die Leute treffen, die Investoren treffen, die Talente treffen, wirklich konkret beeinflussbar sind, weil das einfach das Image nach außen ist, was hier so viel ausmacht.
Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so das Zahlenmensch oder Statistikmensch, aber okay, Zahlenmensch muss ich sein in meinem Job, aber mit Statistiken tue ich mir immer ein bisschen schwer. Aber selbst wenn man sagt, okay, das sind 10% Schwankungsbreite oder was auch immer drinnen, es waren schon sehr beeindruckende Zahlen, die dieser erschreckenden Mann geliefert hat. Und mir ist es sicher nicht allein so gegangen. Ich habe irgendwie rund um mich gesehen, es sind ziemlich viele Leute, ist irgendwie auch so ein bisschen der Mund offen geblieben. Mhm. Dieses Oh und Ah. Also das war von das, Zahlen das wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Das war, glaube ich, die Keynote, wo am meisten Handys nach oben geschnellt sind, dass man ganz schnell diese Zahlen fotografiert und bei sich im Büro vorlegen kann. Schau, es funktioniert wirklich, was wir hier machen. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, wenn dann wirklich der Rapport rauskommt, wo das nochmal weiter ausgebreitet ist. Und sicherlich auch nochmal im Detail mehr erklärt wird.
Wir haben noch ein paar kleine Einblicke in, was sonst so war und was wir sonst so gesehen haben, wo wir jetzt nicht im ersten Schritt ein Key Takeaway für unsere Arbeit haben, was aber trotzdem wert ist, gesehen zu haben. Das erste ist Elephant Park, das ist ein Stadtentwicklungsgebiet. Da gab es früher einen großen Wohnblock, der zwar innen sehr, sehr stark begrünt war mit altem Baumbestand, der aber nach außen hin abgeschottet war. Der Verkehr wurde rundherum geführt, Gehwege waren erhöht, also es gab keine Durchmischung. Und da hat sich die Stadt London mit einem Projektentwickler, also es ist eine Private-Public Partnership, ein ziemlich großes Projekt vorgenommen und wir konnten dort eine Führung machen. Und Elephant Park heißt das, weil es im Stadtviertel Elephant and Castle liegt und der Elefant wurde zugezogen. Es gibt ziemlich viele Neubauten dort, also was heißt ziemlich viele, es sind eigentlich fast alles Neubauten. Was gelassen wurde, und hier sieht man da einen kleinen Ausschnitt, ist einen Anteil des alten Baumbestandes konnten sie erhalten. Also es wurde das Gebiet aufgebrochen. Ich zeige vielleicht die Folie her, da sieht man so ein bisschen das ist das Modell davon. Es wurde mit der Bevölkerung auch abgestimmt, wo Autos fahren dürfen und mit der Stadt gemeinsam, welche Gebäude wie durchmischt sein müssen. Also Affordable Living ist in London immer ein bisschen unter Anführungszeichen zu sehen, definitiv, weil London wirklich sehr, sehr teuer ist, aber es ist auch noch so etwas, was wir als Sozialbau bezeichnen würden, vorhanden. Wir sind dort durchgegangen und durch diese Bäume und die Begrünung wirkt das so, als wäre es immer schon gewesen. Plus dazu auch die Art, das architektonisch auszuführen. Also es wurde an die umgrenzenden Gebiete, es spiegelt sich ein bisschen, es sind verschiedene Stile, und es war kalt, aber es war sehr beeindruckend. Das für uns Überraschendste, weil wir es einfach nicht wussten, war die Präsentation von Abu Dhabi, die sich doch ein bisschen anders positionieren oder sagen wir so, ein gutes Stück anders positionieren als die anderen Emirate. Dubai, und was uns da so beeindruckt hat, war, wie die an die eigenen USPs herangegangen sind. Die haben sich wirklich ihre direkten Konkurrenten in den Emiraten, also auf der saudi-arabischen Halbinsel und Umgebung angesehen und dann die Dinge für sich herausgearbeitet, auf die Abu Dhabi besonderen Wert legt. Und wie viel Kultur es dort gibt und wie offen das Leben ist im Vergleich zu zum Beispiel Saudi-Arabien vom Touristischen. Und das Letzte, last but not least, waren die Awards. Wir waren mit unserem Bad Vöslau Markenprojekt in zwei Kategorien nominiert. Also wir haben in zwei Kategorien eingereicht und waren nominiert. Das eine war Citizen Engagement und das andere war Best Use of Design. Wir haben leider nicht gewonnen, aber wir können mit Stolz sagen, dass die Konkurrenz wirklich gut war. Seattle hat in der Kategorie Design gewonnen und die Bahamas, die haben es relativ leicht im Citizen Engagement. Aber
die,
es war schön.
Die haben halt wärmeres Wasser als das Bad Vöslauer.
ja, ich glaube, das war's mit der Präsentation.
Danke. Genau, das waren unsere Eindrücke aus London. Ich hoffe, es waren viele spannende Nuggets dabei.